Sie hören Kontrafunk aktuell. Im vergangenen Jahr gaben alleine die gesetzlichen Krankenkassen Deutschlands 289,2 Milliarden Euro aus. Das ist mehr als ein Zehntel des Bruttoinlandsprodukts aller 54 afrikanischen Staaten zusammengenommen. Und wie gesagt, das sind nur die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen. Und dennoch scheint auch diese gewaltige Summe nicht auszureichen, alle anfallenden Kosten im deutschen Gesundheitssystem zu decken. Beobachter machen dafür auch die massiv gestiegenen Zahlen illegaler Zuwanderung nach Deutschland verantwortlich. Dr. Lothar Krimmel, Facharzt für Allgemeinmedizin und pensionierter früherer stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, gehört zu diesen kritischen Medizinern, die unter anderem Leistungseinschränkungen für Asylbewerber für unumgänglich halten. Wir wollen das jetzt näher mit ihm erörtern. Herzlich willkommen, Herr Krimmel.
Ich grüße Sie, Herr Peter.
Was müssen wir denn unter Leistungseinschränkungen, die Sie fordern, konkret verstehen?
Also ich glaube, der Aufhänger für die Diskussion war ja die Bemerkung von Friedrich Merz zum Zahnersatz für Asylbewerber. Das ist eigentlich ein schlechtes und ein gutes Beispiel. Also ein schlechtes Beispiel ist es, weil Zahnersatz in fast allen Ländern der Welt gar keine Regelleistung ist. Aber trotzdem bedeutet es auch in Deutschland, dass der durchschnittliche Arbeitnehmer nur einen Festzuschuss von 60% bekommt und 40% zuzahlen muss. Ein Asylbewerber, in jedem Fall, wenn er schon 18 Monate in Deutschland war, teilweise auch davor, muss gar nichts zahlen. Er bekommt faktisch den gleichen Leistungsanspruch wie ein normaler Arbeitnehmer, aber er bekommt 100% erstattet, beziehungsweise muss gar nichts zuzahlen, während eben der normale Arbeitnehmer 40% zuzahlen muss. Das ist ein Beispiel von Dingen, die wir uns so selbstverständlich nicht weiter leisten können. Die Leistungsgrundlage für Asylbewerber, egal ob sie abgelehnt und ausreisepflichtig sind oder nicht oder noch auf die Anerkennung warten, ist ja der Paragraph 4 Absatz 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes, der von der Theorie her in der Tat sagt, nur bei akuten Erkrankungen und Schmerzzuständen gibt es einen solchen Leistungsanspruch. Aber das steht so im Gesetz drin. Zwar hat es Frau Faeser Herrn Merz vorgeworfen, dass das, was er sagen würde, gar nicht stimmen würde, weil es ja dieses Asylbewerberleistungsgesetz gibt. Aber das ist wirklich das Papier nicht wert, auf dem es geschrieben steht. Weil nämlich erstens die Masse, gerade der abgelehnten Asylbewerber, ja schon mehr als 18 Monate in Deutschland ist, also gar nicht von dieser Einschränkung betroffen ist. Und weil zum Zweiten es ja auch innerhalb dieser 18 Monate große Auslegungsspielräume gibt. Und wir haben hier sehr viele NGOs, die sich systematisch und sehr fleißig um auch diese Asylbewerber kümmern. Und die versuchen natürlich, deren Leistungsanspruch möglichst hoch anzusetzen und geben auch Schriften heraus, in denen klar gesagt wird, dass zum Beispiel immer, wenn etwas akut behandlungsbedürftig ist, auch bei chronischen Erkrankungen, natürlich auch ein Leistungsanspruch unterhalb von 18 Monaten besteht. Oder dass bei chronischen Erkrankungen, die sonst akut werden würden, ein solcher Leistungsanspruch besteht. Oder dass jede Behandlung zur Sicherung der Gesundheit, was auch chronische und psychische Erkrankungen umfasst, ebenfalls behandelt werden muss. Und jedenfalls immer ohne Kostenbeteiligung des Leistungsberechtigten, also des Asylbewerbers. Mit anderen Worten, wir haben ein Gesetz, was zwar formal den Leistungsanspruch einschränkt, aber was tatsächlich nicht wirkt. Faktisch ist es tatsächlich so, dass jeder, der nach Deutschland kommt und das Wort Asyl ausspricht, unmittelbar einen Leistungsanspruch hat, wie ihn jeder sonstige gesetzlich Krankenversicherte hat.
Ihnen wird natürlich da entgegengehalten, dass Sie, ja, wie soll ich es formulieren, eine Neiddebatte anfangen. Ist das tatsächlich eine Neiddebatte? Was soll denn mit Asylbewerbern geschehen? Sollen die eben nur, weiß ich, nur die Hälfte bekommen? Meinetwegen bleiben wir mal bei den Zahnbehandlungen. Das heißt, ihnen wird die Karies entfernt, aber mehr nicht? Oder was muss man sich da vorstellen?
Also ich glaube, wir müssen uns erstmal umsehen in Europa und in der Welt. Ein abgelehnter Asylbewerber, was für einen Leistungsanspruch hat der in Italien, Spanien, inzwischen auch in Schweden, von den USA gar nicht zu reden? Er hat faktisch gar keinen Anspruch, schon mal gar nicht auf Zahnersatz. Deswegen muss man die Sache entmoralisieren. Natürlich würden wir jedem Menschen auf der Welt eine hervorragende Behandlung im Krankheitsfall wünschen. Aber eine Hypermoral, die sagt, wir holen alle, die wollen, zu uns und die bekommen dann den Anspruch, den sich die deutsche Gesellschaft in den 70 Jahren seit Bestehen der Nachkriegs-GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung, aufgebaut hat, das funktioniert nicht. Ich will mal das Beispiel nennen, was für Jahrzehnte maßgeblich war, die Herztransplantation. Seit 60 Jahren hat jeder deutsche Krankenversicherte, wenn er es braucht, einen Anspruch auf Herztransplantation. Das ist natürlich ein unglaublich kostenaufwendiges Verfahren. Und wenn man das allen Bürgern, die hierher kommt, garantieren will, dann funktioniert das irgendwann nicht mehr. Das können wir nicht mehr leisten, weil die Beitragszahler das nicht mehr leisten können. Wir zerstören also unser System damit. Und etwas anderes passiert auch noch. Es gibt in anderen Gesellschaften im Grunde gar keinen Antrieb mehr, ein solches System, wie es in Deutschland aufgebaut wurde, aufzubauen. Wenn man sagt, dann gehe ich doch einfach in ein anderes Land. Da muss ich mich am Aufbau gar nicht beteiligen und bekomme diese Leistungen direkt von Anfang an.
Da will ich trotzdem nochmal nachhaken, damit wir da nichts falsch verstehen. Sie plädieren also für eine Akutbehandlung, die würden Sie nicht ausschließen wollen. Also Sie würden natürlich auch einen Asylbewerber nicht mit Zahnschmerzen oder mit panischen anderen Schmerzen im Rachenraum, würde ich jetzt mal sagen wollen, da sitzen lassen. Aber Sie würden dafür plädieren, eben keine weitergehende Zahnbehandlung zu finanzieren aus den Mitteln der Steuerzahler. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Aus den Mitteln der Steuerzahler und der gesetzlichen Krankenversicherung, wenn ich das noch vorweg sagen darf. Das ist ja nicht nur der Steuerzahler, nämlich bei Asylbewerbern, die länger als 18 Monate in Deutschland sind, die ja dann Bürgergeldbezieher sind, dort zahlt dann formal die gesetzliche Krankenversicherung und der Staat zahlt der gesetzlichen Krankenversicherung einen Pauschalsatz zurück. Aber der ist seit Jahren weit unterhalb der Kosten, die die Krankenkassen haben. Das heißt, mit diesen defizitären Rückzahlungen des Staates an die gesetzliche Krankenversicherung marschiert auch die gesetzliche Krankenversicherung ins Defizit. Also das vorausgeschickt, aber dann in der Tat so, wir müssen auch im Bereich der Zahnersatzbehandlung schauen, dass wirklich das, was nur unbedingt notwendig ist, geleistet wird. Also ist doch völlig klar, dass jemand, der akut unter Schmerzen leidet, in Deutschland behandelt werden muss. Aber es kann eben dann nicht zu einem komplexen Zahnersatz kommen, weil das im Ergebnis das System es nicht mehr leisten kann und einen zusätzlichen weiteren Pull-Faktor darstellt. Es bleibt ja nicht beim Zahnersatz. Das ist ja nur ein einziges Beispiel. Es geht ja um viele andere Dinge noch. Etwas ganz Wesentliches, was in der Diskussion häufig übersehen wird, ist, dass wir in Deutschland ja nicht nur die Herztransplantation versprechen, jedem, der hier bei uns im Land ist, faktisch, sondern auch viele andere Erkrankungen, die sogenannten Hochkostenfälle, mit Kosten von über 100.000 Euro im Jahr. Dazu gehören sehr viele angeborene Stoffwechselerkrankungen beispielsweise. Wir haben jetzt schon sehr viel in Behandlung. Der medizinische Fortschritt führt dazu, dass wir bald 400 solcher seltenen, aber extrem teuren Erkrankungen mit Kosten häufig von weit über 100.000 Euro im Jahr erkennen können. Die Pädiater fordern ein Neugeborenen-Screening schon auf diese um die 400 Erkrankungen. Jetzt sind es nur einige Dutzend bisher, die wir erkennen und behandeln können. Bald werden es Hunderte sein durch den medizinischen Fortschritt. Und wir haben allein in den letzten 10 Jahren eine Explosion dieser Hochkostenfälle von 30.000 auf 100.000 erlebt. Es sind zwar nur diese 100.000, so etwas mehr als 1 Promille aller Krankenversicherten, aber sie verbrauchen jetzt schon über 17 Milliarden Euro, also mehr als 8% der GKV-Kosten. Und wenn Sie sich diese Steigerung fortführen von 3-mal in den letzten 10 Jahren und sich den medizinischen Fortschritt dazu denken, dann kommen Sie dahin, dass wir im Jahr 2050, wenn der Zuwachs so weitergeht, allein für diese Hochkostenfälle weit mehr als 50% unserer Leistungsausgaben ausgeben werden. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn irgendwo in der Welt erkennbar wird, wer nach Deutschland kommt, der bekommt das in jedem Fall. Also wenn ich ein Kind habe, was mit 6 Jahren diese Symptomatik hat Und ich weiß, das stirbt unbehandelt in 3 bis 4 Jahren. Aber in Deutschland wird es mit Therapiekosten bei bestimmten Fällen über 500.000 Euro ein fast normales Leben führen können, bis 80 oder noch mehr Jahre. Ja, dann als besorgte Eltern gehe ich doch nach Deutschland. Alles andere wäre doch unverantwortlich. Dann schicke ich eben einen Ankermigranten aus der Familie vor, und wenn der sich etabliert hat, auch als abgelehnter Asylbewerber, dann kommt der Familiennachzug und dann kann dieses kranke Kind eben auch im Flugzeug nach Deutschland einreisen können. Das sind alles Mechanismen, wie sie jetzt schon ablaufen. Nur, man darf sie gar nicht untersuchen, weil nämlich schon die Untersuchung, jedenfalls in Universitäten, auf diese Woke Omerta stößt, das Schweigegebot. Das darfst du nicht untersuchen, weil es gegen den Wokismus verstößt.
Ich habe mit Interesse gelesen, dass Sie einer der Verfechter sind, die sagen, Deutschland sei kein reiches Land. Ich selbst gehöre oder zähle mich zu den Zeitgenossen, die seit Jahren gegen diesen Terminus, ja, ich will jetzt nicht sagen aufbegehren, aber die sagen, es mag sein, dass in Deutschland viele Reiche leben, aber zu sagen, Deutschland sei ein reiches Land und deswegen könne oder müsse es die Kosten für alle möglichen Sachen oder Menschen übernehmen. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, ich übertreibe natürlich, aber ich nehme an, Sie haben jetzt keinen Aufnahmeantrag für die Linkspartei oder die MLPD zum Beispiel gestellt. Wie begründen Sie Ihre Aussage, Deutschland sei eben kein reiches Land, so wie es gerne immer wieder kolportiert wird?
Also auch ich habe eine Vergangenheit und ich war als Jugendlicher sehr links eingestellt. Ich bin mit 19 Jahren in die DKP eingetreten, allerdings mit 22 auch schon wieder ausgetreten, als ich das Vergnügen hatte, einmal den real existierenden Kommunismus in der DDR kennenzulernen. Aber damit will ich nur sagen, mir schlägt auch irgendwo noch ein linkes Herz in der Brust. Aber bei dem Punkt, den Sie angesprochen haben, der ist ganz wichtig. Und das merken auch alle, die abgehängten Arbeitnehmer, wie eben Leute gerade aus so einer grünen Blase in Berlin über Deutschland reden. Wir sind tatsächlich im Durchschnitt der Nationen inzwischen überhaupt kein reiches Land mehr. Wir haben in der Tat einen relativ hohen Anteil an Superreichen in Deutschland. Das verzerrt diesen Durchschnittswert des Vermögens. Aber wenn Sie den statistisch viel aussagekräftigeren Medianwert nehmen, also wo liegt sozusagen der 50% Deutsche im Vergleich der europäischen Nationen, dann liegen wir heute schon im EU auf einem abgeschlagenen Platz im letzten Drittel. Wir haben das bisher kompensieren können, weil wir ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Land waren. Und genau da setzt ja die aktuelle Regierung die Axt an. Die einzigen, die das nicht spüren, ist so diese reiche Politikerblase.
Deutschlands Kosten für das Gesundheitswesen drohen wegen massiven illegalen Zuzugs von Migranten vollkommen aus dem Ruder zu laufen und das Gesamtsystem zu gefährden. Wir sprachen darüber mit Dr. Lothar Krimmel, Facharzt für Allgemeinmedizin und pensionierter ehemaliger stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Und ich ahne, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Vielen Dank, Herr Krimmel.
Vielen Dank, Herr Peter.